Um 3 Uhr morgens wurde er durch einen sanften Ruck am Arm geweckt. Er setzte sich schnell auf und stützte sich noch mit dumpfem Kopf gegen das Deckfenster. Der Wind heulte sein Kampflied in der Takelung und ein wilder Seegang boxte die Pyrenäe. Sie rollte, dass erst die eine und dann die andere Reling unter Wasser verschwand und das Deck die meiste Zeit überschwemmt war. McCoy rief etwas, was er nicht hören konnte. Er streckte den Arm aus, fasste den anderen bei der Schulter und zog ihn so nahe, dass sein Ohr dicht an den Lippen des anderen war.
»Es ist 3 Uhr«,
erklang McCoys Stimme, die immer noch taubengleich, aber seltsam gedämpft war, als käme sie von weit her.
»Wir haben 250 Meilen gemacht. Die Crescent-Insel ist nur 30 Meilen entfernt, irgendwo vor uns. Es ist kein Feuer auf ihr. Wenn wir die Fahrt beibehalten, stoßen wir auf und sind selbst mit dem Schiff verloren.«
»Was meinen Sie? Beidrehen?«
»Ja, beidrehen bis Tagesanbruch. Das kostet uns nur wenige Stunden.«
So wurde denn die Pyrenäe mit ihrer brennenden Ladung beigedreht, befand sich gerade im Rachen des tosenden Sturmes und kämpfte krachend gegen die zermalmenden Wogen. Sie war eine mit Feuersbrunst gefüllte Muschel, an deren Außenseite sich die kleinen Atome von Menschen mühsam anklammerten und ihr im Kampfe durch Ziehen und Zupfen halfen.
»Dieser Sturm ist etwas ganz Ungewöhnliches«, sagte McCoy in Lederhütte zu dem Kapitän. »Wenn es richtig zuginge, dürfte es zu dieser Jahreszeit keinen Sturm geben. Aber das Wetter ist dieses Jahr in jeder Beziehung ungewöhnlich. Der Passat ist unterbrochen gewesen. Und jetzt pfeift es direkt aus der Passatecke.«
Er wies in die Finsternis, als ob sein Blick hunderte von Meilen durchdringen könnte.
»Es kommt aus Westen. Da ist irgendetwas Großes im Gange. Ein Orkan oder so etwas. Wir haben Glück, dass wir so weit ostwärts sind. Aber dies ist nur eine Mütze voll«, fügte er hinzu. »Es dauert nicht lange, das will ich Ihnen gleich sagen.«
Bei Tagesanbruch war der Sturm zu normalem Wind abgeflaut. Aber das Tageslicht enthüllte eine neue Gefahr. Es war diesig geworden. Die See war mit einem Nebel oder besser mit einem perlgrauen Schleier bedeckt, der den Blick ebenso hinderte wie Nebel, aber doch nur wie ein Schleier auf dem Meere lag, den die Sonne durchdrang und mit glühenden Strahlen füllte. Das Deck der Pyrenäe rauchte schlimmer als am vorigen Tage, und die Heiterkeit von Offizieren und Mannschaft war geschwunden. In Lederkombüse konnte man den Kajütenjungen wimmern hören. Es war seine erste Reise, und die Todesfurcht saß ihm im Herzen. Der Kapitän wanderte wie eine verlorene Seele umher, nervös auf seinem Schnurrbart kauend, finster blickend und unfähig, einen Entschluss zu fassen.
»Was meinen Sie?« fragte er, neben McCoy haltmachend, der ein Frühstück aus gebratenen Bananen und einem Krug Wasser zu sich nahm.
McCoy aß die letzte Banane auf, leerte den Krug und blickte sich langsam um. In seinen Augen lag ein sanftes Lächeln, als er sprach:
»Ja, Kapitän, wir können freilich ebenso gut treiben wie brennen. Ihr Deck hält es nicht ewig aus. Es ist heute Morgen schon heißer. Haben Sie nicht ein paar Schuhe, das ich anziehen kann? Es wird ungemütlich für meine Füße.«
Die Pyrenäe nahm 2 schwere Seen über, als sie abschwollte und wieder vor den Wind gelegt wurde. Und der erste Steuermann drückte den Wunsch aus, all dieses Wasser unten im Raum zu haben, wenn man es nur hineinbringen könnte, ohne die Lukendeckel abzunehmen. McCoy steckte den Kopf ins Nachthaus und beobachtete den Kurs.
»Ich hätte Sie etwas mehr an den Wind genommen, Kapitän«, sagte er. »Während wir beigedreht hatten, ist sie abgetrieben.«
»Ich hab sie schon einen Strich höher gesetzt«, lautete die Antwort. »Ist das nicht genug?«
»Ich hätte 2 Striche genommen, Kapitän. Dieses bisschen Wind treibt die Westströmung schneller, als Sie denken.«
Kapitän Davenport einigte sich mit ihm auf 1,5 Striche und stieg dann in Begleitung McCoys und des ersten Steuermanns hinauf, um nach Land auszuspähen. Es waren Segel gesetzt, so dass die Pyrenäe 10 Knoten machte. Die See legte sich jetzt schnell. Der Perlenschleier riss nirgends, und Kapitän Davenports Nervosität nahm zu. Alle Mann waren auf ihrem Posten, bereit, beim ersten Anzeichen von Land wie die Teufel drauf loszuarbeiten, um die Pyrenäe an den Wind zu bringen. Das Land, ein überbrandetes Außenriff, musste gefährlich nahe sein, wenn man es in diesem Nebel sichtete. Wieder verging eine Stunde. Die drei starrten von ihrem Ausguck unverwandt in den perlgrauen Schimmer.
»Wenn wir nun Mangareva verfehlen?« fragte Kapitän Davenport plötzlich.
McCoy erwiderte sanft, ohne eine Miene zu verziehen, »Dann lassen wir uns treiben, Kapitän. Das ist alles, was wir tun können. Vor uns liegen die Paumotu-Inseln. Wir können 1000 Meilen durch Riffe und Atolle treiben. Irgendwo müssen wir schließlich landen.«
»Also dann treiben wir!«
Kapitän Davenport schickte sich an, auf Deck hinunterzusteigen. »Wir haben Mangareva verfehlt. Gott weiß, wo das nächste Land liegt.« »Ich wollte, ich hätte noch diesen halben Strich zugegeben«, gestand er einen Augenblick später. »Die verdammte Strömung treibt Schindluder mit einem alten Seemann.«
»Die alten Seefahrer nannten die Paumotus den gefährlichen Archipel«, sagte McCoy, als sie wieder bei der Hütte standen. »Gerade diese Strömung war zum Teil schuld an dem Namen.«
»Ich sprach mal mit einem Matrosen in Sydney«, sagte Mr. König. »Er hatte die Paumotus befahren. Er sagte mir, die Versicherungsprämie sei 18%, stimmt das?«
McCoy nickte lächelnd. »Wenn man überhaupt eine Versicherung bekommen kann«, erklärte er. »Die Reeder schreiben ihre Schoner jedes Jahr mit 20% ab.«
»Mein Gott«, stöhnte Kapitän Davenport. »Das bedeutet für einen Schoner eine Lebensdauer von nur 5 Jahren.«
Er schüttelte traurig den Kopf und murmelte,
»Schlechtes Fahrwasser, schlechtes Fahrwasser.«
Wieder gingen sie in die Kajüte, um die große Hauptkarte zu befragen. Aber der giftige Rauch trieb sie hustend und keuchend an Deck.
»Hier ist die Möhrenhout-Insel«, Kapitän Davenport wies auf die Karte, die er auf der Hütte ausgebreitet hatte. »Sie kann nicht mehr als 100 Meilen in Lee liegen.«
110. McCoy schüttelte zweifelnd den Kopf. »Vielleicht geht es, aber es ist sehr schwer. Ich könnte sie dort nicht auf den Strand bringen, möglicherweise aber auf das Riff setzen. Ein schlechter Platz, ein sehr schlechter Platz.«
»Wir wollen unser Glück versuchen«, entschied Kapitän Davenport, und dann machte er sich daran, den Kurs zu setzen.